Alle Gäste, einige haben es mitbekommen. Gestern Aufregung in der Mittagspause. Im zweiten Stock ganz oben, also dort, wo die Jungs ihr Nachtquartier haben und auch ihr Gepäck, ist plötzlich die zentrale Glastür verschlossen. Keiner kommt mehr rein. Keiner weiß auch, wie es kam. Vielleicht hat irgendeiner den Schnapper umgelegt, der die Türöffnung garantierte. Wir wissen es nicht. Wir haben alle möglichen Zugänge ausprobiert, haben dann schließlich in unserer Not den Hausmeister angerufen. Der hatte auch keinen Schlüssel dazu. Als nichts mehr half, habe ich zu meiner Tochter gesagt, jetzt lass uns erstmal beten. Dann haben wir die Firma angerufen, die diese Büros teilweise mitnutzt. Da war natürlich keiner erreichbar. Samstag, ein Firmentelefon, wo es schon erreichbar. Dann haben wir gesagt, jetzt bleibt uns nur noch eine Leiter zu suchen. Weil nämlich ein Fenster da oben oder zwei Fenster da oben auf waren. Das war dann sozusagen der nächste Plan, aber es ging nicht so recht voran. Nichts hat sich bewegt. Stillstand. Und kurz vor dem Nachmittagsvortrag kam dann plötzlich die gute Nachricht, Tür wieder auf. Tür wieder auf. Was war passiert? Einer hatte die Initiative ergriffen und war im wahrsten Sinne des Wortes von oben eingestiegen. Wie er das im Einzelnen gemacht hat, will ich jetzt lieber auch gar nicht wissen so. Sich irgendwie heruntergelassen in das offene Fenster, hat uns sehr geholfen. Alles zu. Das ist in etwa die Situation von Abraham zwischen Kapitel 16 und Kapitel 17, wo wir heute weitermachen. Genau die Situation. Kapitel 16 endet 13 Jahre früher. 13 Jahre früher. Ich darf Sie alle bitten, das aufzuschlagen. 1. Mose, Kapitel 16 und 17. Gestern Abend hatte Wolfgang Bühne uns ja noch durch Kapitel 16 hindurchgeführt und unsere Aufgabe wird es heute sein, Kapitel 17 auszulegen. Schauen Sie, wie Kapitel 16 endet. Da wurde ja dem Abraham von der Hagar Ismael geboren und dann heißt es im Vers 16, und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. 86 Jahre. Und dann gehen Sie einen Vers weiter, nämlich zu Kapitel 17. Da steht, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der und so weiter. 86, 99. Was ist in den 13 Jahren dazwischen passiert? Wir wissen es nicht. Wir wissen es schlichtweg nicht. Bis dahin hatte die Geschichte ja ein ganz anderes Tempo gehabt. Als wir Abraham kennenlernen, gestern Vormittag war das, da ist der 75. Kapitel 12, Gott ruft ihn, geh Abraham, geh, mach dich auf den Weg, Gott zeigt dir neues Land. Das haben wir gestern ausführlich ausgelegt, dieses 12. Kapitel, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft, 75 ist er, Gott ruft ihn. Und dann schon bald die erste Krise, Hungersnot im verheißenen Land, die ungehorsame Flucht nach Ägypten, das Scheitern in Ägypten, Gott bringt ihn zurück. Der Neuanfang im Land Kanaan, Kapitel 13, 3 bis 4, dann die Auseinandersetzung mit Lot, nächste Probe, diesmal besteht Abraham sie. Der Begnadigte erweist sich als großzügig. Er lässt sich von Gott das Land schenken, das Gott für ihn vorgesehen hat. Lot kommt in Bedrängnis durch seinen Ungehorsam. Abraham haut ihn raus. Und dann zeigt sich Gott ihm erneut, wie wir in Kapitel 14 gesehen haben, als der Höchste, El Elyon. Eine neue Offenbarung von sich schenkt Gott dem Abraham. In Kapitel 15 war dann erstmals vom Glauben des Abraham die Rede, des Abraham. Gott nimmt er jetzt beim Wort. Er sagt, ja, ich verlasse mich auf deine Zusage. Und Gott bestätigt ihm erneut, dass er Nachkommen haben wird, eine große Nachkommenschaft, ein Volk. Deinem Samen will ich dieses Land geben. Wieder diese Verbindung von Nachkommenschaft und Landverheißung. Das zieht sich hindurch, durch all diese Kapitel. Und von jetzt an, sagte Wolfgang Bühne gestern von Kapitel 15 an, richtet sich der Fokus mehr und mehr auf diesen versprochenen Sohn, der kommen soll. Doch da liegt das Problem. Denn nach gut 10 Jahren ist in puncto Sohn immer noch nichts passiert. Und da findet ausgerechnet Sarai einen pragmatischen Ausweg. Das haben wir in Kapitel 16 gelesen. Die Magd Hagar soll nun dafür sorgen, dass der Nachkomme doch noch zustande kommt, gewissermaßen. Und sie sagt zum Abraham, nimm die Magd und zeuge auf diesem Wege einen Sohn und dann wird Ismael geboren. Das ist die Situation von Kapitel 16, Vers 16. Und wenn Sie die Auslegung dieser Kapitel nochmal nachhören wollen, dann können Sie das über die Homepage der Bibeltage bzw. unserer Gemeinde tun. Das nächste Lebenszeichen von Abraham bekommen wir erst mit 99 Jahren, also 13 Jahre danach. 13 Jahre danach. Wir wissen nicht, ob Gott geschwiegen hat in diesen 13 Jahren. Wir wissen nicht, was alles passiert ist. Ein Ausleger sagt, Abraham war in Ismael zur Ruhe gekommen, aber alles weitere Hoffen war erloschen. Abrahams Leben hatte aufgehört, Bewegung zu sein. Es war Zustand geworden. Das kann man über manchen Glauben auch sagen. Er hatte aufgehört, Bewegung zu sein. Er war Zustand geworden. Ist dein Glaube Bewegung oder ist dein Glaube nur Zustand? Was für ein Zustand. Wie reich waren diese ersten 11 Jahre gewesen von 75 bis 86 Jahren? Ne? 1. Mose 12 bis 1. Mose 16, diese 11 Jahre. Was war da alles passiert? Und dann kam die Sache mit Ismael. Und wie stumm ist der Bericht in den Jahren 86 bis 99, 13 Jahre lang. Die Tür scheint geschlossen. Wie oben unsere Tür gestern. Nichts bewegt sich mehr. Der Aufbruch scheint festgefahren zu sein. Abraham scheint das Schicksal des Segelchristen zu erleiden, von dem wir gestern redeten, der keinen funktionierenden Motor mehr hat, sondern nur noch austrudelt, so mit den letzten verbleibenden Bewegungen und irgendwann landet und dann da steht und das war's dann. Und so empfinden viele ihr geistliches Leben. Mehr als Zustand, denn als Bewegung. Es scheint sich überhaupt nichts mehr zu tun. Nach vorne, nicht nach hinten. Es ist alles so ein Trott. Ein Tag wie der andere, ein Jahr wie das andere. Man macht das alles noch so weiter, weil man es eben gemacht hat. Bis dann einer wieder von oben die Tür öffnet. Und die Tür ist wieder auf. Und Gott spricht Abraham wieder an. Und Gott verspricht Abraham noch mehr als vorher. Und damit ist ja nun wohl auch dem Letzten klar, Gott schenkt das, was er Abraham schenkt, aus Gnade, wie das Wort schenken ja schon sagt. Abraham verdient sich das nicht. Abraham bewährt sich an manchen Stellen ja, an manchen Stellen nicht. Es ist eher manchmal sein Glaubensleben wie eine Achterbahnfahrt. Mal rauf, mal runter. Und doch macht Gott mit ihm seinen Weg. Und darin steckt für uns ein riesiger, riesiger, riesiger Trost. Gott kann und will uns weiterführen. Egal, welche Stolperstrecken wir zwischendurch zurücklegen. Egal, welche Müdigkeit sich manchmal bei uns einschleicht. Gott geht weiter. Er, der, wie Paulus sagt in Philipper 1, Vers 6, das gute Werk in euch begonnen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi. Selbst mit 99 soll Abraham noch Neues, soll Abraham, ist er ja noch, er heißt ja noch Abraham, noch Neues über Gott entdecken. Selbst mit 99. Und wie bringt Gott Bewegung in die festgefahrene Situation? Das wissen wir schon von gestern, Kapitel 12, durch sein Wort. Es ist immer das gleiche Prinzip. Gott bringt Bewegung durch sein Wort. So handelt er. Abraham wäre nie aus diesem Zustand herausgekommen, wenn Gott nicht geredet hätte. Aber der Gott, der sich offenbart, ist auch der Gott der Geduld und der Barmherzigkeit. Und er führt Abraham wieder auf den Weg der Berufung. Immer wieder. Das ist hocherstaunlich. Und wir erleben das an vielen Stellen in der Bibel. Wenn wir ins Stocken geraten, denken wir nur an den Tempelbau, der bei Esra beschrieben wird, wo alles ruht plötzlich, weil die Gegner zu stark werden und die Angriffe zu nervig und die Angst zu groß. Und die Kräfte einfach schwinden. Schickt Gott wen? Er schickt Propheten. Er schickt Haggai und Zacharia und die predigen Gottes Wort und es geht wieder los. Und so macht das mit jedem von uns persönlich. Und hier bei Abraham greift Gott noch massiver, noch direkter ein als beim Tempelbau und von dem Esra berichtet. Er offenbart sich selbst. Er offenbart sich selbst in seiner Person und er gibt dem Abraham wieder ein Stück mehr von sich selbst zu erkennen. Das ist so großartig. Und schauen Sie, wie er sich jetzt hier vorstellt. In Kapitel 14 hat er sich als Gott der Höchste vorgestellt, der El Elyon. Und wie stellt er sich jetzt vor? Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der El Shaddai, der allmächtige Gott, so kann man das übersetzen. Das ist wieder ein Schritt weiter. Man kann das übersetzen, ich bin der Vollgenügende, ich bin der Allesvermögende, El Shaddai. Und damit fügt Gott gewissermaßen seinem Selbstporträt ein weiteres Kapitel hinzu. Und Abraham darf noch mehr erkennen, noch mehr entdecken, noch mehr verstehen von diesem Gott. Und schau, unser Vorteil gegenüber Abraham ist der, dass wir schon das gesamte Bild haben. Nämlich in der Bibel, in Gottes Wort. Hier haben wir das gesamte Selbstporträt Gottes vollständig vorliegen. Wir müssen es nur für uns erschließen. Darum brauchen wir auch keine neuen Offenbarungen als Menschen der Bibel. Haben wir überhaupt nicht nötig. Die Bibel ist ja abgeschlossen. Gott hat ja alles von sich offenbart, was er den Menschen offenbaren will. Was wir brauchen ist, dass Gott uns seine Offenbarung aufschließt. Dass wir die Bibel immer besser verstehen. Dass wir Gott immer klarer erkennen. Und dass es uns ins Herz geht. Dass es nicht nur ein Erkennen mit dem Denken ist. Das gehört dazu. Das ist unverzichtbar. Sonst reden wir nur über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Sonst ist das nur eine Gefühlsduselei, die niemandem was bringt. Aber Gott muss dafür sorgen und Gott will dafür sorgen, dass uns das auch ins Herz geht. Dass es uns persönlich ergreift, dass es uns ermutigt, dass es uns antreibt, dass es uns tröstet, dass es uns aufschreckt, dass es uns packt. Und das kann nur Gott tun. Und darum bitten wir ihn und darum machen wir Bibeltage. Damit du die Möglichkeit hast, eine weitere Seite von Gott kennenzulernen. Und damit Gottes Wort dir ausführlich vorgestellt wird. Und darum feiern wir Gottesdienst, weil wir Gottes Wort studieren und weil wir Gott dadurch ehren wollen und weil wir hoffen und beten, dass Gott es immer wieder schenkt, dass sein Wort in unser Herz eindringt und uns verändert. Und dass wir ihn immer tiefer kennenlernen. Und von ihm immer mehr begreifen. Aber begreifen wirklich im umfassenden Sinne, nicht nur im Oberstübchen, sondern begreifen im Sinne von erfassen, von wachsen in diesem persönlichen Verhältnis zu ihm. Das ist das Ziel. Und das ist unser Gebet. Und schauen Sie, El Shaddai. Jetzt offenbart Gott sich als der, der alle Macht hat, seine Verheißungen durchzusetzen. Und wenn Abraham seine Hoffnung irgendwie festhalten soll, dann braucht's auch nicht weniger als ein El Shaddai. Dann braucht es nicht weniger als einen allmächtigen Gott. Und was ist das für ein Gegensatz hier in diesem Vers 17, Kapitel 17, Vers 1 und 2, wo Gott sagt, ich bin der allmächtige Gott und dann wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Merken Sie diesen Kontrast. Der allmächtige Shaddai würdigt den kleinen Abraham einer persönlichen Anrede. Es ist dieses Ich und Du. Gott sagt Ich und Gott sagt Du. Und genauso macht das mit uns auch. Er redet uns ein. Und er lädt, der große El Shaddai, lädt den kleinen Abraham ein, lebe bewusst in meinem Angesicht. So steht das wörtlich da. Vor mir, da steht eigentlich in meinem Angesicht im Hebräischen. Und wir erinnern uns, wenn wir gestern Abend dabei waren, wie die Hagar begriffen hat, wer ist Gott? Gott ist der, der mich sieht. Gott ist der, der mich anblickt. Und Abraham weiß, ich bin jetzt eingeladen, weiterhin Tag für Tag im Angesicht Gottes, in seinem Anblick zu leben. Ist uns das eigentlich bewusst, dass wir im Anblick des Allmächtigen, des El Shaddai leben, jeden Tag, wenn wir seine Kinder sind durch Jesus? Ist uns das eigentlich bewusst, dass wir, wenn wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern, im Anblick des El Shaddai hier sitzen und stehen und alles vor ihm tun und ihn dadurch loben wollen und er zu uns sprechen will? Ich bin der El Shaddai, lebe jetzt vor mir. Und diese neue Erkenntnis über Gott und seine Macht, die soll dann auch das ganze weitere Verhalten Abrahams gegenüber Gott bestimmen. Und deswegen sagt Gott, wandle vor mir und sei fromm. Schlachter übersetzt, untadelig. Das heißt, verlass dich ganz auf mich. Wandle vor mir, indem du dich ganz auf mich verlässt, und das ist dann untadelig. Nicht, dass du vollkommen bist. Du wirst nie vollkommen werden, Abraham, solange du hier auf dieser Erde bist. Und wir werden auch nicht vollkommen werden. Aber wir dürfen ganz vor Gott in der Abhängigkeit von ihm wandeln. Und damit stellt Gott von sich aus das Verhältnis zu Abraham auf eine verbindliche Grundlage. Auf eine ganz verbindliche Grundlage. Deswegen kommen wir zu diesem Untertitel hier. Jetzt und für immer eine ungleiche, aber echte Verbindung. Sie sehen das auf ihrem Begleitblatt. Eine ungleiche, aber eine echte Verbindung. Und diese echte Verbindung bekommt eine langfristige Perspektive. Viermal steht hier das Wort ewig. In Vers 7, in Vers 8, in Vers 13 und in Vers 19. Viermal sagt Gott, ich will einen ewigen Bund machen mit dir. Das ist eine ganz, ganz weite Perspektive. Zunächst in Vers 7, dass es ein ewiger Bund sei. Dann in Vers 8, dieses Land als Teil des Bundes zu ewigem Besitz. Dann in Vers 13, und mein Bund soll zu einem ewigen Bund werden. Und dann nochmal bei der Ankündigung Isaaks in Vers 19, und mit ihm will ich meinen ewigen Bund ausrichten. Das ist Gottes Zusage. Und unser Empfinden ist, weil wir Gott nicht sehen, manchmal so ein Empfinden der gewissen Unsicherheit. Ja, man hofft auf Gott, aber man ist sich vom Gefühl her nicht immer ganz so sicher. Ich denke, das kennen wir alle. Und vom Gefühl her verhalten wir uns manchmal wie Moslems, so nach dem Motto Kismet, Schicksal. Man weiß nicht so ganz genau. Man glaubt es schon, aber man ist sich nicht so ganz sicher. Und schauen Sie, wie wackelig sind oft menschliche Beziehungen. Ich habe neulich in der Vorausschau auf einen sogenannten Rabenkalender 2012, das ist ein Kalender, der steht unter der Überschrift Weisheiten und Frechheiten für jeden Tag. Das sind so die Losungen der Spötter, wenn sie so wollen. Da gibt's für einen Tag diesen Spruch, jede gesunde Beziehung beruht auf gründlichen schauspielerischen Fähigkeiten. Jede gesunde Beziehung beruht auf gründlichen schauspielerischen Fähigkeiten. So ist das bei uns Menschen. Aber Gott stellt die Beziehung auf ein anderes Fundament. Gott sagt jetzt und für immer. Jetzt und für immer. Ewig. Und er schließt einen Bund und er nennt das, sehen Sie hin, das taucht ganz oft auf, dieser Begriff, meinen Bund. Das zieht sich durch den ganzen Text wie ein roter Faden. Gott sagt meinen Bund. Gott sagt nicht, ich schließe unseren Bund zwischen zwei gleichwertigen Vertragspartnern, sondern es ist mein Bund, sagt Gott. Der hebräische Begriff heißt Berit für Bund und hier steht Beriti, also immer mein Bund. Das ist im Hebräischen übrigens Femininum, deswegen sagt man die Berit. Deswegen steht da auch auf ihrem Zettel, die Kennzeichen der Berit sind. Kommen wir gleich dazu. Und das ist eine Selbstverpflichtung. Verstehen Sie, das ist eine Zusage, die Gott macht, zu der er sich selbst verpflichtet. Und deswegen steht in einem Wörterbuch dieser Begriff auch unter der Überschrift Verpflichtung. Nicht unter dem Begriff Bund, sondern unter dem Begriff Verpflichtung. Das ist eine einseitige Selbstverpflichtung Gottes. Das ist hier gemeint. Wenn er sagt, mein Bund. Das müssen wir verstehen. Zum Beispiel, als Gott David den Thron zusagt, da sagt er, das ist ein ewiger Bund, einseitig von mir garantiert, der wird Bestand haben. Oder als Gott dem Noah verspricht, mit dem Regenbogen, dass keine Sintflut mehr kommen wird, da sagt er, das ist mein Bund, das ist eine einseitige Zusage von mir gegeben. Da kannst du dich drauf verlassen. Und eine solche einseitige Selbstverpflichtung Gottes ist auch hier bei Abraham gemeint. Es ist wichtig, dass wir diesen Begriff Bund, der hier so häufig vorkommt, gut verstehen. Und deshalb beschreibt der Vers 4 dann eine Tatsache. Gott sagt, ich habe meinen Bund mit dir gemacht. Merken Sie, der fragt den Abraham nicht, willst du, soll das nun so gelten oder soll es nicht gelten, unterschreibst du das noch? Sondern er sagt, ich habe meinen Bund mit dir gemacht, der besteht. Das ist einseitig von Gott vorgegeben. Und Schlachter übersetzt sehr gut, wenn er sagt, ich lese Ihnen das wörtlich vor, und siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Das ist fest, das gilt so. Das ist garantiert. Dieser Bund hat seine Garantie in Gottes Zusage. Und deswegen sollte man nicht so schnell von Partnerschaft zwischen Gott und uns reden, weil das immer so nach gleicher Augenhöhe klingt. Das ist nicht gleiche Augenhöhe, die es hier gibt. Und dennoch ist es eine echte Verbindung. Eine ungleiche, aber echte Verbindung. Vielleicht kann man das vergleichen mit dem Verhältnis zwischen Eltern und kleinen Kindern. Das ist auch eine echte Verbindung, aber eine ungleiche. Ja, wenn die Kinder jung sind, dann stehen die nicht auf gleicher Augenhöhe mit den Eltern. Sondern die Eltern sagen ihnen, wo es lang geht. Sie tragen auch die letzte Verantwortung für sie. Sie müssen auch für sie bezahlen und aufkommen und rechtlich die letzte Verantwortung übernehmen. Das ist eine ausgesprochen ungleiche Verbindung zunächst zwischen Eltern und Kindern. Und doch ist es eine echte Verbindung. Eine Verbindung, die geprägt ist von echter Kommunikation, von echter Liebe, von echter Zuwendung auf beiden Seiten. Aber es ist keine gleiche Verbindung. Also, und so ist das hier gemeint. Das ist ein gewisses Bild, eine Analogie dazu. Und Gott schenkt es. Und wir haben gestern von Wolfgang Bühne gehört, in der Auslegung von 1. Mose 15, Vers 17 bis 18, dass Gott das noch durch ein Ritual bestätigt hat. Mit diesem alten, bekannten Ritual, wenn die Vertragspartner dann tote Tiere teilen und einander gegenüberlegen und dann durch die Hälften hindurchgehen, diese zerstückelten Hälften, und damit dann symbolisiert ist, dem, der sich nicht an den Vertrag hält, soll es gehen wie diesen Tieren, diesen zerstückelten Tieren. Und dann gehen beide Vertragspartner durch. Und Gott macht es symbolisch in 1. Mose 15, Vers 17 und 18 so, das nur noch mal für die gesagt, die gestern Abend nicht dabei sein konnten, dass er allein da durchgeht, symbolisch. Nämlich Gott macht es dadurch, dass er gewissermaßen eine symbolische Präsenz, das wie eine Art Wolke da, die seine Gegenwart symbolisiert, dass die dahin durchgeht. So macht es Gott. Und nicht Abraham geht da durch, nur Gott. Das heißt, Gott legt sich durch dieses Ritual nochmal einseitig fest. Das ist hochinteressant, wie ernst Gott macht. Ich lese ihn mal wörtlich vor. Siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, es war nicht nur eine Wolke, es war eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken, also diesen zerstückelten Tierteilen hindurch. Gott allein geht durch. Gott legt sich einseitig fest. Unfassbar, unfassbar für uns. So, und jetzt bestätigt Gott das also. Wozu verpflichtet er sich? Er verpflichtet sich am Ende von Vers 2. Ich will dich über alle Maßen mehren, sagt er. Ich will mit dir zum Ziel kommen. Ich will alle meine Versprechen dir gegenüber einlösen. Das will ich tun. Und jetzt fragen wir natürlich auf den ersten Blick, okay, das ist für Abrahams Familienarchiv ja interessant, aber warum soll das jetzt für uns wichtig sein? Für uns in Hannover 2011. Weißt du, warum das für dich wichtig ist? Weil Gott bei dem Weg, den er mit Abraham geht, schon dich im Blick hat. Er hat schon dich im Blick bei diesem Weg. Schon damals. Das ist hochdramatisch. Im Epheserbrief nämlich sagt Gott uns durch Paulus, dass er uns erwählt hat in Christus, ehe der Grund der Welt gelegt war. Also bevor Abraham überhaupt gelebt hat, hat Gott dich schon im Blick gehabt. Und dann ist das umso interessanter, wenn Jesus von sich sagt, ich war vor Abraham da. Also, als Jesus dich erwählt hat, als Gott dich in Jesus erwählt hat, da war Abraham noch gar nicht geboren. Und es gibt ja dieses sagenhafte Streitgespräch in Johannes 8. Da wollen wir jetzt, weil wir wenig Zeit haben, nur ganz kurz hinschauen. Aber das ist wichtig für das Verhältnis zwischen Jesus und Abraham. Ab Vers 56. Da sagt Jesus, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Also Abraham hatte schon eine Ahnung davon, dass Gott den Retter schicken würde. Und dann geht es so weiter. Und er sah ihn und freute sich. Also Abraham hatte schon eine gewisse Vorfreude auf Christus. Und da sprachen die Juden zu ihm, du bist doch noch nicht 50 Jahre alt, Jesus, und hast Abraham gesehen? Hätten wir auch gefragt. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Jesus war vor Grundlegung der Welt da. Er war vor Abraham da. Und er hat dich damals schon im Blick gehabt. Und dann hat er den Weg über Abraham gewählt, um dich zu sich zu holen. Und von daher ist Abrahams Geschichte auch ein Stück weit deine Geschichte. Und von daher ist das für uns nicht einfach nur jetzt hochtheologische, heilsgeschichtliche Rückschau, die wir hier halten. sondern wir stecken da ganz persönlich mittendrin. Und du kannst an dieser Verbindung, die Gott Abraham gewährt, an diesem Bund, einiges darüber entdecken, welche Verbindung Gott dir zu ihm schenken will. Welche Verbindung Gott dir zu ihm schenken will. Und das wollen wir jetzt noch kurz miteinander tun. Diese vier Kennzeichen, die ich hier gefunden habe in diesem Buch, in diesem Bund, den Gott mit Abraham macht. Das erste Kennzeichen dieses Bundes, und das soll auch ein Kennzeichen sein, der Verbindung zwischen Gott und dir, ist Großzügigkeit. Großzügigkeit ist ein Kennzeichen dieses Bundes. Das finden wir in den Versen 3-8. Wir werden die nicht alle im Einzelnen jetzt auslegen können, aber wir wollen die große Linie finden, die sich da durchzieht. Da fiel Abraham, also als Gott ihn so einlädt, auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir. Ich habe meinen Bund mit dir. So, und du sollst nun ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Also nicht mehr mein Vater ist hoch erhaben, sondern Vater der vielen, Vater der Menge. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker, und ich will dich sehr fruchtbar machen, und ich will aus dir Völker machen, und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen, von Geschlecht zu Geschlecht, da steht im hebräischen Wörtlich, und deinem Samen, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz, und will ihr Gott sein. Großzügigkeit ist das, was diesen Bund zwischen Gott und Abraham als erstes kennzeichnet. Das ist doch schon ausgedrückt mit dem Namen El Shaddai, der Allesvermögende, der Vollgenügende. Das ist unser Gott. So, mit weniger Macht sind diese Verheißungen auch nicht einzulösen. Und wir müssen uns das ganz klar machen, ihr Lieben. Sowohl Israel als auch wir als Gemeinde verdanken unsere Entstehung dem wunderwirkenden Handeln Gottes. Sonst wären wir nicht hier, würden wir hier nicht sitzen. Wären wir jetzt vielleicht in der Versammlung in einer politischen Partei oder würden noch ruhig in den Kissen liegen oder wären auf dem Sportplatz oder wo auch immer. Aber wir wären nicht hier als Gemeinde unseres Herrn versammelt. Das ist einem übernatürlichen Eingreifen Gottes zu verdanken, dass es uns als Gemeinde gibt. Ein Ausleger Kröker hat das so schön formuliert. Er hat gesagt, wie Isaak, so ist auch die Gemeinde ein Rätsel der Geschichte. Warum? Weil sie nicht vom Geist der Geschichte gezeugt und weil sie nicht aus der Entwicklung der Geschichte heraus geboren ist. Das heißt, die Gemeinde ist nicht ableitbar aus normalen innerweltlichen Vollzügen und Bedingungen, sondern sie ist von Gott gesetzt. Sie ist von ihm gemacht. Das ist ein Wunder. Das ist ein schöpferischer Akt, das es uns überhaupt gibt als Gemeinde. Und so bleibt Gott, nachdem er die Welt am Anfang einmal in 6 Tagen geschaffen hat, so bleibt Gott in seiner ganzen Heilsgeschichte mit Israel und mit uns der Schöpfer. Und Abraham beginnt das zu begreifen. Und er kann sich wirklich hier nur staunend niederwerfen in Vers 3. Das ist so großartig, wie überwältigt er da reagiert. Und wie er das wirklich Gott auch glaubt und sich hineinziehen lässt in diesen Bund. Und worin zeigt sich die Großzügigkeit Gottes? Sie zeigt sich an 3 Dingen. Einmal sagt er, Abraham wird der Vater vieler Völker. Vers 4, Vers 5, Vers 6. Und zur Bekräftigung gibt er eben diesen Namen, Vater der Menge. Und was ist damit gemeint? Damit ist einmal gemeint, er wird der Vater wirklich vieler ethnischer Völker. Das können Sie dann nachlesen. Viele Völker, viele Könige. Das wird übrigens auch der Sarai nochmal gesagt, dann in Vers 16 am Ende. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Welche Völker sind damit gemeint? Blättern wir einfach mal weiter bis zu Kapitel 36. Schauen Sie, die Linie geht ja nicht nur über Isaak weiter, die aus Abraham entspringt, sondern sie geht auch über Esau weiter. Ja, Isaak, Jakob, das ist die Segenslinie, Josef, aber Jakob, es geht ja dann auch mit der Linie Esau weiter, die ebenfalls von Abraham abstammt und aus dem dann die Edomiter hervorgehen. Und nun erfahren wir in Kapitel 36, wie viele Fürsten dabei waren, die aus diesen Völkern der Edomiter, der Huriter entstanden sind. Ich habe mich nämlich erstmal gefragt, wo kommen da die vielen Fürsten, die vielen Könige zustande. Aber lesen Sie einfach mal, wenn Sie Zeit haben, 1. Mose 36 ab Vers 15. Dies sind die Stammesfürsten der Söhne Esaus, die Söhne des Eliphas und so weiter. Dann heißt es der Fürst Korach, der Fürst Gatam, der Fürst Amalek und dann später die der Fürst Jeusch, der Fürst Jalam, der Fürst Korach und so weiter und so weiter. Das sind die Könige im Plural, die aus Abraham und Sarai erwachsen. Die Stammesfürsten der Huriter, die Stammesfürsten der Edomiter. Es werden viele Abraham, es werden viele Völker. Aber dieses viele Völker hat auch noch eine geistliche Bedeutung. Abraham wird ja der Vater des Glaubens genannt. Das heißt, er wird der Miturheber unseres Glaubens werden, geschichtlich. Wie soll man sich das vorstellen? Wie kann Gott Abraham gebraucht haben, um dich zu retten? Denn darum geht's hier in der Zusage. Nun, Abraham war der Vorfahre von Jesus. Aus der Linie von Abraham kommt Jesus. Bedenken Sie bitte, in beiden Stammbäumen von Jesus steht Abraham mit drin. Also, über Abraham kommt der Retter. Gott gebraucht Abraham zu deiner Rettung. Aber noch mehr. Abraham ist auch ein Prediger des Glaubens. Abraham ist auch ein Vorbild des Glaubens. Und auch dadurch trägt er dazu bei, die Botschaft des Glaubens an den Herrn zu verkünden. Und was ist die Botschaft? Die inhaltliche Botschaft? Allein der Glaube. Abraham, das haben wir gestern in Kapitel 15 gesehen, glaubte Gott. Und er klammert sich an den, der ihm seine Verheißung gegeben hat. Und darin wird er für uns ein Prediger und ein Vorbild des Glaubens. Und wir haben das vorhin in der Lesung von Bruder Donner gehört, in Galater 3. Ich rufe es nur noch mal in Erinnerung, wo es heißt, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder, weil er auch durch Glauben gerettet wurde. Und die folgen seinem Vorbild und die hören seine Predigt. Und die Schrift hat es vorausgesehen. Und dann kommt dieses Zitat aus Kapitel 12, Vers 3, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Und dann sagt Paulus, so werden nun die, die aus dem Glauben sind, das heißt, die sich auf Christus verlassen, dass er alles getan hat, um uns zu retten, dass er die Schuld gesühnt, die Strafe bezahlt hat, die sind Abrahams geistliche Kinder, seine geistlichen Nachkommen. Also, Vater vieler Völker. Aber dann geht es noch weiter. Gott sagt, ich will auch einen ewigen Bund mit deinem Samen machen. Also mit denen, die ethnologisch aus deinen Lenden kommen, gewissermaßen. Dein eigenes Volk, das ist das nächste, das wird in Vers 7 und 8 beschrieben. Ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinem Samen. Dass es ein ewiger Bund sei. Abraham, dein eigenes Volk wird bestehen bleiben. Und es wird nicht nur bestehen bleiben, sondern Gott sagt noch mehr. Schauen Sie genau hin. Er sagt, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deines Samens Gott bin. Das heißt, Gott wird auch der Gott der Nachfahren sein. Israel wird Gottes Volk bleiben. Es wird immer ein Teil von Israeliten da sein, die dem wahren Gott glauben. Und so gibt es ja auch heute Israeliten, die dem Weg des wahren Gottes glauben und Jesus als seinen Messias erkannt haben. Und es ist auch heute so, dass Gott seine Zusage aufrechterhalten hat, ich bleibe der Gott meines Volkes. Und wenn auch die Mehrheit der säkularen Juden nichts von mir wissen will, sie werden sich bekehren am Ende der Zeiten. Abraham, dein Same bleibt bestehen und ich bleibe der Gott meines Volkes Israel. Und keine Geschichte wird das durchstreichen und abändern können. Also ewiger Bund mit deinem Samen. Und schließlich, Stichwort Großzügigkeit, wird ihm noch was geben. Vater der Völker, ewiger Same mit den leiblichen Nachkommen und das Land zu ewigem Besitz. Das passt auch zu diesem ewigen Bund mit Israel. Und er bindet das nochmal ein in diese Zusage am Ende von Vers 8, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz, so wie es in 12,7, in 13,15, in 15,17 schon mal gesagt wurde, jetzt auch hier in 17,8. Und will ihr Gott sein, nochmal hinterhergefügt, das Volk, das Land, ich, ihr Gott. Das kann man nicht durchstreichen. Großzügig. Großzügig ist dieser Bund. Und dadurch und dazu verpflichtet Gott sich einseitig. Großzügigkeit. Auch uns gegenüber waltet seine Großzügigkeit. Wir haben ja eben schon aus dem Epheserbrief zitiert. Und in demselben Brief, im ersten Kapitel im Epheserbrief, da steht, bevor das mit der Erwählung gesagt wird, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Großzügig. Und dann wird beschrieben, was er uns womit er uns gesegnet hat, wie wir zu ihm gehören. Er hat uns gesegnet damit, dass er uns erwählt hat. Er hat uns gesegnet damit, dass er uns zum Glauben geführt hat, dass er uns gerettet hat, dass er uns die Sünden vergibt, dass er uns als seine Erben einsetzt, dass er uns begleitet, dass er unser Leben bewahrt und verändert, dass er mit uns geht. Was für ein Erbe, was für eine Großzügigkeit hat unser Gott uns geschenkt. Was für eine Großzügigkeit kennzeichnet diese Beziehung zwischen ihm und uns. Und jetzt schon, was erfahren wir? Wie viel Trost bekommen wir von Gott? Wie viel Geborgenheit schenkt er uns? Wie viel Mut macht er uns immer wieder? Wir sind so großzügig ausgestattet in dieser Verbindung zwischen Gott und uns. Und unser Problem besteht nicht darin, dass wir zu wenig haben von Gott, sondern unser Problem besteht darin, dass es uns eben oft so geht wie diesem Kunstsammler Randolph Hearst. Er las eines Tages in der Zeitung von einem außergewöhnlich wertvollen Kunstobjekt. Und er wollte das unbedingt haben. Er war so fasziniert davon. Er sagt, ich brauche dieses Objekt für meine Privatsammlung. Und dann hat er seine Agenten losgeschickt in die Galerien der ganzen Welt. Nach New York, nach Tokio, nach Paris, wo immerhin. Und sie haben es nicht gefunden. Er sagt, ich brauche dieses Bild. Und schließlich, eines Tages, nach Monaten gewissenhafter Suche, teilte ihm sein Agent mit, dass das Bild beim besten Willen in keiner Galerie der Welt aufzutreiben sei, weil es sich bereits im Besitz von Mr. Hearst befinde und seit etlichen Jahren in seinem Lager aufbewahrt werde. Der hatte das schon. Er besaß es schon. Aber er wusste es nicht. Er genoss es nicht. Er brauchte es nicht mehr zu kaufen, dieses Gemälde. Er brauchte nur die Augen dafür geöffnet zu bekommen, dass er es hatte. Und versteht ihr, so geht's uns mit dem Reichtum, mit der Großzügigkeit, mit der unser Herr uns ausstattet. Wir brauchen uns nicht danach auszustrecken, mehr geistlichen Segen in unser Leben hineinzuziehen. Wir müssen nicht nach dieser Methode schneller, höher, weiter, intensiver, ausgefallener, gefühliger unser Christenleben betreiben. Sondern wir müssen den Herrn bitten, dass er uns einfach die Augen öffnet für das, was er uns in überreichlicher Großzügigkeit geschenkt hat. Wir sind so reich, aber wir tun manchmal so, als ob wir von der Sozialfürsorge geistlich leben würden. Möge Gott uns die Augen öffnen für diese Großzügigkeit. Und das sehen wir an dieser Verbindung zu Abraham, Großzügigkeit. Und dann können wir die letzten drei Kennzeichen relativ schnell behandeln. Das zweite Kennzeichen dieser Berit, dieses Bundes, ist Gegenseitigkeit. Gegenseitigkeit, das wird deutlich durch das Zeichen des Bundes, nämlich durch die Beschneidung, ab Vers 9. Und Gott sprach zu Abraham, so haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Und jetzt kommt's, was ihr im Zuge der Gegenseitigkeit nun tun sollt. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und dann wird es beschrieben, eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen dir und mir. Zwischen mir und euch, wörtlich. So, und dann wird beschrieben, wer alles beschnitten werden soll. Das lese ich nach der Schlachterübersetzung. Jedes männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist. Sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein. Ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt, also der es verweigert, am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, also er soll aus dem Volk ausgeschlossen werden, weil er meinen Bund gebrochen hat. Gegenseitigkeit. Verstehen Sie, so einseitig der Bund durch Gott begründet wird, so echt ist der Mensch jetzt daran beteiligt durch seine Antwort im Gehorsam. Das ist die Gegenseitigkeit. Und darum gibt es die Strafe für den, der das verweigert. Da geht es nicht darum, dass die Beschneidung irgendeine magische, geheimnisvolle Bedeutung hätte. Sondern wer dieses Zeichen verweigert, das Gott festlegt, der verweigert Gott bewusst die Gefolgschaft. Und deswegen soll der nicht mehr zum Volk gehören dürfen. Wie kommt Gott ausgerechnet auf dieses Zeichen? In anderen Völkern, in Ägypten zum Beispiel, gab es sowas auch. Da wurden auch Frauen teilweise beschnitten. Das hat aber eine völlig andere Bedeutung. Was bedeutet das Zeichen hier für Israel? Diese Beschneidung der Vorhaut. Es ist vor allem das Zeichen für Reinigung, für Reinheit. Und damit will Gott zeigen, ich will euch reinigen. Ich will euch reinigen von eurer Schuld, reinigen von eurem Unglauben, reinigen von eurer Bosheit. Das ist die Hauptbedeutung. Also, die Beschneidung ist ein Symbol für Bereinigung und Vergebung letztlich. Und darum soll es an allen vollzogen werden, an den Großen, an den Kleinen, an den Alten, an den Jungen, an den männlichen Teilen jeweils, weil die Männer entweder jetzt schon oder mal mit Perspektive Zukunft für das Ganze ihres Hauses, ihrer Familien stehen sollen, weil sie die Verantwortung für die tragen sollen, die ihnen von Gott zur Seite gestellt worden sind. Aber die anderen sind natürlich zum Glauben hin genauso gerufen. Es ist eben nur ein Zeichen. Es ist ein Symbol. Und es sagt, alle sind gerufen zum Glauben. Niemand wird dadurch ein gläubiger Mensch, dass er beschnitten ist. Genauso wie übrigens niemand ein gläubiger Mensch dadurch wird, dass er getauft ist. Egal in welchem Alter. Aber das Zeichen macht deutlich, alle sind gerufen zum Glauben, sagt die Beschneidung. Die Beschneidung ist ein äußeres Zeichen für einen inneren Vorgang. Und bei Abraham war dieser innere Vorgang geschehen. Er hatte zum Glauben gefunden. Sein Herz war gereinigt. Aber er sollte dieses äußere Zeichen auch an Leuten vollziehen, an denen dieser Vorgang zum Teil noch nicht geschehen war. Weil es darum auch nicht ging. Es hieß nicht, wer beschnitten ist, ist ein echter Gläubiger, sondern es hieß, er steht auch unter diesem Ruf, Gott will dich beschneiden, Gott will dich reinigen, Gott will dir vergeben. Und deshalb haben die Propheten das dann aufgenommen, dieses Zeichen der Beschneidung im Auftrag Gottes. Und sie haben gesagt, Leute, es geht doch gar nicht in erster Linie darum, was da medizinisch geschieht. Das sollt ihr machen, weil es das Zeichen ist. Aber wofür steht dieses Zeichen der Beschneidung der Vorhaut? Es steht für die Beschneidung des Herzens. Und darum geht es. Und so können Sie das schon bei Mose nachlesen, in 5. Mose 30, Vers 6. 5. Mose 30, Vers 6. Es geht um die Beschneidung des Herzens. Wenn ich mal aufschlagen muss, haben Sie Zeit, ein bisschen zu verschnaufen. 5. Mose 30, Vers 6. Da wird es klipp und klar von Gott durch Mose so offenbart. Da heißt es, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Es geht um Liebe. Es geht um Vertrauen. Es geht um die Beschneidung des Herzens. Und dann haben sie das bei Jeremia ganz häufig, zum Beispiel, diese Rede von der Beschneidung des Herzens. Jeremia 4, Vers 4. Eine hochinteressante Stelle. Da heißt es, beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens. Ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, damit nicht um eurer Bosheit willen meinen Grimm ausfahre. Und dann ganz ähnlich gehen wir einfach bei Jeremia weiter. Jeremia 9, Vers 25. Jeremia 9, Vers 25. Da heißt es, alle Heiden sind nur unbeschnitten, aber ganz Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Ist viel schlimmer. Die Heiden sind medizinisch unbeschnitten, naja. Aber ihr habt ein unbeschnittenes Herz. Und da hilft euch auch nichts, eure körperliche Beschneidung. Gott zielt auf euer Herz. Und deswegen sagt Gott dann auch durch Jeremia, in Jeremia 31, ab Vers 31, was werde ich machen? Ich werde auf einen neuen Bund mit euch zusteuern. Und der neue Bund wird dann davon gekennzeichnet sein, dass euer Herz ganz bei mir ist. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel, Jeremia 31, 31, und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Und dann Vers 33, das soll der Bund sein. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne doch den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Darum geht's. Dass ihr Herz bei mir ist, weil ich ihnen ihre Schuld vergebe. Weil sie mich wieder lieben. Weil sie im Glauben an mir hängen. Und dafür ist diese Beschneidung, diese äußere Beschneidung ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist nicht ewig. Deswegen müssen wir auch diesen Vers 13 richtig verstehen, wo es heißt, und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Damit ist nicht gemeint, dass das ein ewiges Zeichen ist, sondern es ist so gemeint, und so soll mein Bund, der symbolisch dargestellt ist an der Beschneidung eures Fleisches, dieser Bund soll ein ewiger Bund sein. Und wir wissen, was der Herr Jesus dann gemacht hat. Als er gekommen ist, wurde die Beschneidung nicht mehr nötig, war sie nicht mehr vorgeschrieben für alle echten Gläubigen. Und im Galaterbrief verhandelt Paulus das da und sagt, wer jetzt, wo Jesus gekommen ist und wo Jesus alles erfüllt hat und wo Jesus genügt, noch fordert, es sei nötig, um ein echter Gläubiger und Geretteter zu werden, sich auch noch beschneiden zu lassen, der verdirbt das Evangelium, weil Jesus allein genügt. Und in Apostelgeschichte 15 haben es die Apostel dann nochmal beschlossen, es ist keine Beschneidung mehr nötig. Aber in der Vergangenheit war das ein wichtiges Zeichen und hatte seine Bedeutung. Und wir wissen, an die Stelle des Zeichens der Beschneidung tritt dann später ein anderes Bundeszeichen, nämlich das Zeichen der Taufe. Und im Kolosserbrief Kapitel 2 nimmt Paulus dann eine gewisse Parallelisierung zwischen Beschneidung und Taufe vor. Manches ist ähnlich, auch die Taufe ist ein äußeres Zeichen für einen inneren Vorgang. Keiner wird dadurch gerettet, dass er getauft ist. Auch die Taufe mit diesem Wasser, in das man hineingetaucht wird oder mit dem man begossen wird, die Taufe ist ein Symbol der Reinigung, der Vergebung unserer Schuld. Auch die Taufe ist ein äußerer Akt, der nicht retten kann und der Herzenstaufe bedarf. Manches, wie gesagt, zwischen Beschneidung und Taufe ist ähnlich, manches ist auch anders. Das können wir hier im Einzelnen nicht erörtern, das würde unsere Zeit jetzt überfordern. Es geht nur darum, bei Abraham hat Gott deutlich gemacht, so, das ist jetzt mein Zeichen für diese Epoche der Heilsgeschichte. Und dieses Zeichen soll nochmal deutlich machen, dass mein Bund, so einseitig er von mir begründet ist, auf Gegenseitigkeit angelegt ist. Und ich frage dich nach deinem Gehorsam. Ich frage dich danach, dass du mitziehst. Mach dich auf den Weg, folge mir. Und so in diese Gegenseitigkeit will Jesus auch uns hineinziehen. Er vereinnahmt uns nicht. Er ruft uns, er bringt uns auf den Weg, er schenkt uns die Kraft, er schenkt uns dieses Leben. Aber er sagt, und komm mit und vertraue mir und gehorche mir und diene mir. Er macht es, aber es ist auf Gegenseitigkeit, es ist eine echte Beziehung. So, und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Gott hat einen ganz klaren Weg nun aufgezeigt, wie er uns dann rettet. Er nimmt uns mit und rettet uns. Aber wie macht er das? Und das ist das dritte Kennzeichen dieser Verbindung. Genauigkeit, die Exklusivität des Bundes. Ab Vers 15, und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Also Sarai heißt meine Fürstin und Sarah heißt Fürstin. Also die Sarai soll nicht nur die persönliche Fürstin des Abraham sein, vielleicht sagt ja mancher von ihnen auch zu seiner Frau, meine Königin oder meine Prinzessin oder meine Fürstin, da können sie sich so ziemlich jeden Titel ausdenken, den sie wollen. Es hat ja doch nur Bedeutung für sie beide. Aber wenn sie plötzlich sagen würden, meine Frau ist die Königin, dann würde es Probleme geben. Und so soll es bei Abraham aber jetzt laufen. Nicht mehr Sarai, meine Fürstin, sondern Sarah. Fürstin, denn er ist ja jetzt Vater vieler Völker und der, aus dem Könige kommen werden, auch wenn noch nichts zu sehen ist. Das ist die Bedeutung dieses Namenswechsels. So, und er sagt, denn ich will diese Sarah segnen und auch von ihr, nicht nur von Hagar, wie in Kapitel 16, will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen, Völker sollen aus ihr werden, König über viele Völker, Kapitel 36 haben wir gesehen. Tja, und jetzt passen Sie auf, was Abraham macht. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden? Und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Der hat auch schon gleich die Ersatzlösung. Und Abraham sprach zu Gott, ach, das Ismael, der ist doch schon da, dass der leben bleiben möge vor dir. Da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Ich weiche nicht ab von meinem Plan. Genauigkeit, Exklusivität, den sollst du Isaak nennen. Und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Samen nach ihm. Und für Ismael habe ich dich auch erhört, siehe, ich habe ihn gesegnet, will ihn fruchtbar machen, über alle Maßen mehren, 12 Fürsten wird er zäumen, will ihn auch zu einem großen Volk machen. Aber meinen Bund aufrichten will ich mit Isaak, den dir Sarah, die da, gebären soll. Jetzt kommt die Zeitangabe, und zwar um diese Zeit im nächsten Jahr. Konkreter geht's nicht, Genauigkeit. Und Abraham lacht, weil er in seinem alten, engen Denken noch festsitzt. Und ich bin überzeugt, das ist hier kein Hohnlachen, dann hätte Gott noch anders reagiert. Das ist keine Gotteslästerung. Ich denke, und einige Kommentatoren sehen das ähnlich, ich denke, das ist eher so eine Übersprungreaktion von ihm, die aus dieser Spannung entsteht, weil er die Spannung eben kaum noch aushält. Wann kommt der Sohn denn endlich? Und einerseits in Vers 3 wirft er sich vor Gott auf den Boden, um sein Vertrauen und seine Hingabe zu dokumentieren. Und andererseits, jetzt diese eindeutige Ansage und noch mit Zeit und so weiter. Verstehen Sie, das platzt so aus ihm raus als eine Übersprungreaktion, ganz widersprüchlich. Und als Isaak dann doch geboren wird, ein Jahr später, da fügt es Gott, dass sein Name an diese Situation erinnern wird. Isaak heißt nämlich, er lacht. Isaak heißt, er lacht. Da bin ich, mit dem ihr nicht gerechnet hättet, ne? Da lacht ihr. Abraham wird immer wieder daran erinnert werden. Abraham, denke dran, du hast es nicht für möglich gehalten. Du hast gelacht, Isaak. Und ich habe ihn dir doch geschenkt. Und weil Abraham diese Spannung nicht länger ertragen kann, schlägt er Gott, ja, wir würden sagen, so eine kleine Lösung vor. Er sagt, lass es uns doch mit Bordmitteln machen. Mit den Sachen, die wir sowieso haben. Der Ismael ist doch nun schon da. Mach's doch mit dem. Ist zwar nicht ganz so die Linie über Sarah, aber immerhin, der ist nun mal da und den hast du auch angesehen. Mach's doch mit ihm. Und wissen Sie, wir neigen immer dazu, Gott ins Handwerk zu fuschen. Wir neigen dazu, immer noch so unsere kleineren Lösungen, die wir mit unserem eigenen Verstand uns zurechtbasteln können. Wenn wir die großen Lösungen nicht mehr glauben können, dann sagen wir, Herr, mach's doch bitte so. Vielleicht, das reicht doch eigentlich auch. So unbescheiden wollen wir doch gar nicht sein. Mach's doch mit Ismael. Und wissen Sie, das ist, finde ich, dramatisch. Das ist mir erst bei der Vorbereitung dieser Bibeltage aufgefallen. Im Grunde genommen schlägt Abraham etwas vor, was in einer anderen Zuspitzung natürlich und in Abwandlung heute als moderne Lösung angeboten wird unter dem Stichwort abrahamitische Ökumene. Ja, dass man sagt, Moslems, Juden und Christen gehen ja alle doch in gleicher Weise auf Abraham zurück. Und deswegen glauben wir doch alle an den einen Gott. Verstehen Sie, das hat hier ist das zum ersten Mal im Grunde genommen angedeutet. Und im Koran, der ja Jahrhunderte nach der Bibel entstanden ist, also im 7. Jahrhundert erst, also 6. 7. Jahrhundert, da taucht natürlich auch so eine Verfälschung von Abraham auf. Er wird da Ibrahim genannt. Er ist so ein arabischer Chanif, ein Gottsucher. Er ist der Imam des reinen Glaubens und einer der Täter vom 11.9., Atta, der hat sich ausdrücklich auf Abraham berufen, da der doch seinem Sohn Ismael auch gesagt habe, so Atta, dass er für den Glauben notfalls sterben solle. Und George W. Bush hat dann schon bald nach den Ereignissen eine Moschee besucht, das wissen Sie. Und er hat mal zu dem türkischen Kollegen Erdogan, glaube ich, war es, gesagt, dass man doch an denselben Allmächtigen glaube. Das ist dieses Missverständnis. Und wie sieht Gott das? Gott achtet auf Genauigkeit. Und was antwortet Gott auf diese abrahamitische Ökumene? Es steht in Vers 19. Da sprach Gott, nein. Das ist Gottes Antwort darauf. Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen und mit ihm, Klammer auf, und zwar nur mit ihm will ich meinen ewigen Bund machen. Das heißt, die Linie führt nicht über Ismael, sondern die Linie führt über Isaak. Und sie führt über Isaak zu Jesus. Das ist Gottes Antwort. Es gibt nur einen Rettungsweg. Die Beschneidung ist ein austauschbares Zeichen, aber nicht der Sohn. Es geht nur über Isaak, es geht nur über Sarah. Und was wir hier finden, ist die Vorstufe zu Johannes 14, Vers 6, wo der Herr Jesus dann sagen wird, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Das ist die neutestamentliche Fassung hier von unserem Vers 19 in diesem Kapitel. Es gibt keine abrahamitische Ökumene. Es gibt nur einen Rettungsweg. Das ist die Exklusivität dieses Bundes. Und deswegen ist es so gefährlich. Bruder Bühne hat das gestern auch gesagt, dass auch in die evangelikalen Reihen immer mehr eindringt dieses Denken, ja, man könnte doch möglicherweise auch mit den Religionen etwas mehr ins Gespräch kommen. Das steht auch in diesem Buch von Rob Bell. Das letzte Wort hat die Liebe. Der gehört zu diesem Kontext der Emerging Church Bewegung. Übrigens hat Wolfgang Bühne in der jüngsten Ausgabe von Fest und Treu zu diesem Buch eine ganz hervorragende Rezension geschrieben. Und von Fest und Treu liegen noch einige Exemplare am Büchertisch aus, können Sie sich mitnehmen. Dann wissen Sie im Prinzip, was in diesem Buch steht. Und Bell verkündigt dort einen anderen Heilsweg, als wir hier in der Bibel lesen. Er sagt, ja klar, dass Jesus allein rette, hat er schon gesagt, aber er hat nicht gesagt, wie das geschehe. Und dann deutet Bell in einer vagen Formulierung an, dass doch Jesus möglicherweise auch über den Weg des Islam retten könne und des Hinduismus. Ich lese Ihnen das mal vor. Er sagt, sobald die Tür, da karikiert er sozusagen die zu strengen Christen, sagt er, sobald die Tür für Muslime und Hindus und Buddhisten und arme afroamerikanische Baptisten aus Cleveland offen steht, wird es vielen Christen sehr unbehaglich und sie sagen, Jesus spiele ja nun gar keine Rolle mehr, das Kreuz sei bedeutungslos. Stimmt nicht, behauptet er. Erstmal müssen Sie sehen, dass er hier sehr manipulativ formuliert. Was heißt, dass die Tür für Muslime und Hindus und Buddhisten offen steht? Natürlich, das würde doch jeder Christ sagen. Natürlich steht sie offen, aber es steht die Tür offen, dass sie zu Jesus kommen. Er meint aber hier etwas anderes. Er meint, die Tür steht offen, ohne dass sie sich zu Jesus bekehren und abkehren von ihrem alten Glauben. Und er stempelt die Christen, die darauf bestehen, dass Jesus der einzige Weg sei und dass ein Moslem eben nicht mehr Moslem bleiben kann, wenn er zu Jesus kommen will, dass ein Hindu nicht mehr Hindu bleiben kann und ein Buddhist nicht mehr Buddhist bleiben kann, sondern dass er umkehren muss. Das stellt er nun als sehr engstirnig dar und im Grunde genommen verbissen. Und hinter dieser Vorstellung von Bell steht diese alte, liberale, bibelkritische, missionstheologische Konzeption eines anonymen Christentums, das nach dem Motto natürlich alle über Jesus Christus gerettet werden, aber das kann auch auf dem Weg des Islam, des Hinduismus, des Buddhismus und anderer Religionen geschehen. Sie wissen es nicht, aber im Letzten werden sie doch alle, wenn sie ernsthaft glauben, durch Jesus gerettet. Sie kennen ihn nicht, sie wissen es nicht, sie glauben ihm nicht persönlich, aber darauf kommt es auch nicht an. Das ist die Botschaft, die dahinter steckt. Und das ist eine Gefährdung des Heils, wer so etwas behauptet, weil es dem widerspricht, was unser Herr Jesus, Dankeschön, was unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Und ich darf das hier noch hinzufügen, im Katholizismus ist auch ein Religionsverständnis letztlich vorherrschend, das auch das Zweite Vatikanische Konzil verbreitet, das auch der aktuelle Papst teilt, dass man sagt, alle Religionen haben im Kern den Glauben an den einen Gott. Nur in der römisch-katholischen Kirche ist es eben am reinsten ausgeprägt und ist die Wahrheit dann vollkommen da. Aber alle haben irgendwie Anteil. Und deswegen konnte der frühere Papst auch feierlich beispielsweise von einem Imam aus Bagdad einen Koran sich öffentlich schenken lassen und den küssen vor aller Augen. Weil er damit sagen wollte, die Muslime verehren auch den wahren Gott. Und so ist es auch die öffentliche, offizielle katholische Doktrin. Und deswegen können wir auch mit Katholiken nicht gemeinsam evangelisieren, so gut sie es meinen mögen. Weil sie nicht den Jesus predigen, der allein rettet, so wie er es in Johannes 14, Vers 6 selbst gesagt hat. Jesus ist Gottes letztes Wort. Genauigkeit ist das Kennzeichen dieser Verbindung. Der Bund ist exklusiv. Und damit kommen wir auf die Zielgerade. Abraham begreift das. Und das erst begriffen hat, sehen Sie an seiner Konsequenz ab Vers 23. Da steht übrigens in Vers 22 noch von Gott ausdrücklich, dass er das Gespräch hier beendet. Und er hörte auf, mit ihm zu reden und fuhr auf von Abraham. Also er hat ihn jetzt mit dieser Message allein gelassen. Er hat gesagt, das ist definitiv mein letztes Wort in dieser Sache. Es geht nur über diesen einen Weg, über diesen einen Kanal. Über Sarah zu Christus, zum Heil. Und alle anderen Wege führen in die Hölle. Und wie reagiert jetzt Abraham? Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Hause geboren waren und alle, die gekauft waren und alles, was männlich war in seinem Hause, beschnitt er ihre Vorhaut an eben diesem Tage, wie ihm Gott gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tage ließen sich Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden und alles, was männlich war in seinem Haus, daheim geboren und von Fremdlingen um Geld erkauft, wurde mit ihm beschnitten, nämlich an diesem Tag. Und das ist das Letzte, was wir hier sehen, was diese Verbindung kennzeichnet, nämlich Gründlichkeit. Ja, Abraham beschneidet alle Personen, die Gott genannt hatte, und er beschneidet sie sofort. Und ich musste an diesen schönen christlichen Spruch denken, ganz gern gleich. Ja, wie soll unser Gehorsam sein? Ganz gern gleich. Abraham macht es ganz, er beschneidet alle, von denen es Gott gesagt hat. Er macht es gleich, er reagiert sofort. Und ob er es gern gemacht hat, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, er hat es gern gemacht insofern, als er Gott gern gehorsam war. Nehmen wir uns ein Beispiel an Abraham. Bemühe dich bitte in deinem Verhältnis zu Jesus um Gründlichkeit. Nimm es ganz ernst, was er dir sagt. Ganz gern gleich. Es geht nicht darum, dass du perfekt wirst. Abraham ist nie perfekt geworden in dieser Welt. Keiner von uns wird perfekt werden in dieser Welt. Wir werden auch solche Achterbahnzeiten haben, wo uns besonders klar wird, wie sehr wir die Vergebung von Jesus brauchen. Aber lass das dein Anliegen sein, ganz gern gleich, dass du es wirklich gründlich machst, dass du dem Herrn von Herzen folgst. Es geht nicht darum, dass du ein religiöses Leistungsregister erfüllst. Das schaffen wir sowieso nicht. Sondern es geht schlichtweg darum, dass du Jesus ernst nimmst. Und dass du Jesus nicht so links mitlaufen lässt in deinem Leben. Er ist der König, er ist der Herr. Und das ist das Befreiende hier. Trotz allem Auf und Ab haben wir doch jetzt bei Abraham dieses ganz gewiss gesehen. Gott kommt mit seinen Leuten zum Ziel. Gott kommt mit seinen Leuten zum Ziel, weil er dafür sorgen wird. Und so wird Gott auch mit dir zum Ziel kommen. Wisst ihr, wenn es auf uns ankäme, dann könnte man manchmal ziemlich mutlos werden. Wenn es auf uns ankäme, dann könnte man manchmal sagen, ja, okay, bei so einer Bibeltagskonferenz, wo man zusammen ist und sich gegenseitig ermutigt und die schönen Lieder singt, da hat man ja den Eindruck, es könnte klappen. Und dann kommt man wieder zurück und hat den gleichen Ärger und die gleichen muffligen Kommentare und die gleichen Frustrationen und die gleichen eigenen Schwächen, über die man ständig stolpert und man denkt, ob Gott wirklich mit mir zum Ziel kommt. Manfred Siebald hat ein gutes Lied dazu geschrieben und das will ich jetzt zum Schluss lesen. Er hat gesagt, wenn der Glaube manchmal nur noch schwere Beine hat und der Freude fehlt ein neues Lied, schauen wir uns zweifelnd an und wissen keinen Rat. Doch wir ahnen nicht, wie Gott uns sieht. Gott ist mit uns noch nicht am Ziel, doch er geht weiter mit uns voran. Gott kommt mit uns noch an sein Ziel. Er wird vollenden, was er begann, wie mit Abraham. Wenn die Liebe viel zu oft nur leere Hände hat und der Treue geht der Atem aus, schauen wir uns zweifelnd an und wissen keinen Rat. Aber Gott sieht über uns hinaus. Wenn die Hoffnung irgendwann nur kleine Augen hat und wenn die Geduld sich strecken muss, also weil wir es fast nicht mehr aushalten, schauen wir uns zweifelnd an und wissen keinen Rat. Doch das Beste schenkt uns Gott zum Schluss. Gott ist mit uns noch nicht am Ziel, doch er geht weiter mit uns voran. Gott kommt mit uns noch an sein Ziel. Er wird vollenden, was er begann. Das ist Gottes Zusage in seinem Wort. Darum hat Gott diese Verbindung zwischen dir und ihm so genial gestrickt, so genial konstruiert, so genial aufgebaut, dass dieses Motto darüber steht, jetzt und für immer. Jetzt und für immer. Und damals mit Abraham natürlich, das war eine sehr spezielle geschichtliche Situation. Aber die grundsätzlichen Kennzeichen dieses Bundes gelten auch für dich. Diese Großzügigkeit, mit der Gott dich beschenken will. Diese Gegenseitigkeit, mit der er nach deinem Gehorsam fragt. Diese Genauigkeit. Es ist nur dieser eine Weg über Jesus. Und diese Gründlichkeit, mit der du ihm antworten kannst im Glauben. Und deswegen zählt am Ende nur eine Frage. All diese Kapitel, also diese vielen Kapitel über Abraham, gerinnen für dich in dieser einen Frage. Und die lautet, bist du drin in diesem Bund? Gehört dein Leben dem allmächtigen Gott? Gehörst du zu Jesus? Hast du ihn einmal als deinen persönlichen Retter wirklich angerufen? Hast du ihn darum gebeten, dir alle deine Schuld zu vergeben? Hast du dich vor ihm gebeugt und gesagt, Herr, ja. Ich brauche dich und mein ganzes Leben soll dir gehören. Es kommt darauf an, dass du in diesem Bund drin bist, dass du dich an den Herrn Jesus klammerst. Und dann darfst du das mit ganzer Sicherheit wissen. Gott kommt mit dir noch an sein Ziel. Er wird vollenden, was er begann. Amen.